Also man hat sich getrennt und die Beziehung ist ja nicht weg. Deswegen. Also der Mensch ist noch da, die Gefühle sind noch da.
Die Erinnerungen.
Die Erinnerungen sind sehr frisch. Mhm. Und man weiß, die Wege gehen jetzt auseinander und das ist sehr schmerzhaft. Und man weiß auch, dass das Anhaften jetzt wirklich nicht hilft. Auch eine Metapher. Und dann stößt man halt eben auf dieses Loslassen. Das ist auch, was dann einem alle sagen. Und dann geht man aus der Bar nach Hause und sitzt dann da und fragt sich, aber wie mache ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt genau tun? Bitte schön. Und das kann einem ja echt keiner sagen. Und ich saß da mit diesem halbfertigen Buch und dieser ganz fertigen Beziehung.
Warte.
Und habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt nun? Und habe Dinge ausprobiert.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Und wir sind und immer noch oder erneut in Zürich. Und wir haben wirklich einen mega speziellen Gast. Ich war auch ein bisschen aufgeregt.
Jetzt bin ich gespannt. Was macht den Gast denn mega speziell?
Also wir haben Thomas Meyer hier. Thomas Meyer, herzlichen Dank, dass du kommst.
Danke auch.
Wir haben schon so ein paar Mal hin und her geschrieben, schon am Anfang von Corona. Du bist unter anderem Schriftsteller. Und Katinka und ich haben besonders ein Buch von dir eingeatmet, würde ich sagen, und durchgeholt. Und das allein war dann schon der Auslöser, dass wir dachten, boah, den müssen wir jetzt wirklich so dringend schreiben. Und dann kam der Lockdown und dann hat die Schweiz zugemacht und was dann so alles war. Ein paar Monate her und ich war aber sehr, sehr dankbar, weil du gleich geschrieben hast, ja, nee, klar, machen wir. Und jetzt haben wir es heute geschafft und Katinka ist leider nicht dabei. Sag nochmal, warum?
Im Herzen bin ich bei euch und sitze mit euch in immer noch Agnetas Küche oder Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, wo ihr sitzt.
Wohnzimmer.
In Zürich. Mhm. Tatsächlich, weil ich es einfach jetzt logistisch nicht auf die Kette gekriegt habe mit Zürich. So, weil es ein bisschen viel war mit Reisen. Ich bin noch nicht wieder auf meinem Nach-Corona-Schedule. Also das Reisen fällt mir noch schwer. Was heißt schwer? Aber es ist einfach noch viele Menschen. Ich bin es noch nicht wieder gewohnt. So, aber ich komme nach.
Bist all in.
Ja.
Sehr schön. So, also. Wir haben beide natürlich dein Buch gelesen, Trennt euch. Und haben dich
dadurch... Ustrich noch miteinander.
Ja, wir beide und, schon, ja.
Genau, wir sind also durch unsere ganz ureigenen Prozesse durch. Und ich habe auch die eine oder andere Freundin, die das auch gelesen hat. Ich glaube, eine hat es mir auch empfohlen. Und so bin ich erstmal auf dich gestoßen. Und wir kommen aber, glaube ich, ein bisschen später zu dem Buch. Das, was ich jetzt, nachdem ich mehrere deiner Bücher inzwischen gelesen habe, vielleicht einfach als Aufhänger sagen kann, oder so mein Gefühl, dass du ja ganz gerne provozierst und du fragst gerne.
Also man hat mich schon oft einen Provokateur genannt. Mhm. Und das Interessante an dieser Unterstellung ist ja, dass es impliziert, dass die Provokation den reinen Selbstzweck verfolgt.
Ist das so?
Nee, das tut sie natürlich nicht. Also provokare heißt ja, dass man etwas hervorrufen will. Man tut etwas, auf das reagiert werden soll. Und wenn ich provoziere, dann geht es mir darum, dass ein Dialog entsteht. Mhm. So gesehen provoziere ich gern, aber einfach nur damit provoziert ist, nein.
Und hast du das schon als Kind gemacht?
Säße meine Mutter hier, würde sie jetzt laut lachen und ja sagen, aber ich wüsste nicht weswegen.
Okay, also da seid ihr nicht einer Meinung.
Doch, ich denke schon. Ich denke schon, dass ich das schon als Kind gemacht habe.
Ja. Also es ist wahrscheinlich für dich auch total normal.
Ja, ich stehe gern in Beziehung zu meiner Umwelt und das schon immer.
Mhm. Und das ist ein Mittel vielleicht?
Ja, es hilft. Ich mag auch keinen Smalltalk. Ich finde, eine Begegnung, aus der man nicht bereichert rausläuft, hätte man sich auch sparen können.
Das kann ich nachvollziehen, gehe ich auch mit. Und in der Schule, warst du, waren die Lehrer froh, dass du in ihrer Klasse warst?
Ich glaube mehrheitlich ja.
Ah, okay. Also
ich denke schon.
Da war das dann okay mit dem...
Ja, es gab halt diese adoleszente Phase. Da fallen mir immer wieder mal Dinge ein, von denen ich sagen muss, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Ja. Was ist denn die adoleszente Phase? Ist das die Pubertät?
Ja, nicht nur, sondern auch das, was danach noch kommt. Mhm. Ist ja dann immer noch adoleszent. Und da gab es schon... Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Nee, müssen wir nicht. Okay. Gut, und du bist dann erstmal, das ist ja das, was ich so gelesen habe, bist erstmal in die Werbung.
Ja.
Aber hast du was mit Sprache auch studiert, oder?
Nee. Ha. Ich kann ja genau genommen gar nichts.
So.
Nee, also ich stand da vor der Matur. Mhm. Und es kam die Frage, was denn danach kommen möge. Mhm. Da hatte ich keine Antwort.
Was ja vielen so geht?
Ja, aber ich hatte wirklich gar keine Antwort. Mhm. Und da haben meine Eltern mich ans Institut für angewandte Psychologie geschleppt, auf das ein graphologisches Gutachten und ein IQ-Test und dergleichen erweisen möge, was denn zu tun sei.
Okay.
Und dabei kam raus, dass ich nicht wisse, was ich wolle.
Okay, das wussten wir schon. Das
fand ich das interessant. Ich hoffe, das kostet hier kein Geld. Und dass jemand wie ich, es gab da so Ausschläge bei bestimmten Fähigkeiten, so einer, der sei in einem Jurastudium am besten aufgehoben.
Okay.
Da hatte ich nichts dagegen einzuwenden. Also nicht, weil ich einverstanden war, sondern weil ich wirklich nichts dagegen einzuwenden hatte.
Und es war immerhin eine Idee.
Ja, und ich wusste ja nicht, was denn sonst. Also habe ich halt das probiert, aber das war gar nichts.
Okay. Von Tag 1 oder?
Stunde 0. Ah. Ich habe mich da hingesetzt und fand es doof.
Okay.
Und es gab einige Dinge, die ich interessant fand. Römisches Recht, beispielsweise Rechtsgeschichte, aber vor allem wegen der Geschichte, nicht wegen des Rechts.
Aber das ist ja nicht... Vor Stunde null kriegst du das ja nicht mit. Das heißt, du bist ja schon irgendwie einmal rein.
Nee, ich bin schon rein. Ich habe mich da hingesetzt in diese, in diese Vorlesungen. Mhm. Aber allein schon das hat mir nicht mehr entsprochen. Ich wollte was tun und nicht wieder mir was anhören. Mhm. Nicht nach so langer Schulzeit und Militär, was ja auch mit Ausbildung verbunden war. Mhm. Ich wollte halt was machen und... saß dann da und habe gemerkt, ja, das nicht, was denn sonst? Und das ist so eine Grundfrage, sage ich jetzt mal. Es ist sehr einfach, sich wogegen zu stellen. Und
ein Ausschlusskriterium auch.
Ja, aber eben, wo denn dann sonst hin? Das ist eine weitaus anspruchsvollere Frage. Und da habe ich in diesen Wochen und Monaten entdeckt, dass ich Werbung ganz interessant finde. Ich habe mich gefragt, wer macht eigentlich diese Ideen, diese mitunter sehr lustigen Ideen für die Werbung? Mhm. Und da ist mir dann von woher weiß der Himmel eine Broschüre in die Hände geraten, des Bundesschweizer Werbeagenturen. Da wurden die Jobs in den Agenturen präsentiert. Und da wurde auch der Texter porträtiert. Und da war mir klar, das ist meins.
Da geht's lang.
Und es ist mein Naturell, dann nicht zu evaluieren oder zu hintersinnen, sondern zu handeln, weswegen ich dann einfach das Studium beendet habe. Mhm. Ich wusste, was ich wollte. Das hatte mit dem bisherigen nichts mehr zu tun. Mhm. Also habe ich mich davon getrennt.
Okay.
Ja.
Sehr gut. Und hast dich beworben?
Habe mich bei verschiedenen Werbeagenturen beworben, die aber alle kein Interesse hatten an mir.
Okay. Weil Texter kann ja jeder sagen.
Ja, ich war halt 23 und konnte nichts und wollte was. Also natürlich war das Interesse eher gering. Mhm. Und es gab da einige Zurückweisungen, aber ich habe mich da nicht beeindrucken lassen. Ich fand ja... Das ist ja nicht, haben wir nicht gesagt, ich wolle zum Mond fliegen, sondern Werbung machen. Die gibt es ja. Also dauernd ist alles voller Werbung. Das heißt, dauernd machen Menschen Werbung. Es müssen also relativ viele Menschen an der Herstellung beteiligt sein. Da werde ich ja wohl einer sein können von.
Ja.
Und das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis dann tatsächlich jemand mich für ein Praktikum einstellte und dann auch gleich behielt.
Okay, weil das ist ja häufig dieses einmal den Fuß in die Tür gekriegt und dann wurde es ein Selbstläufer.
Genau.
Okay. Und ich glaube, da gibt es auch, also gibt es zumindest ziemlich viele Geschichten von großen Werbelegenden. Also ich bin selber nicht mit der Werbung groß geworden.
Aber und ich bin keine große Werbelegende.
Egal, wie auch immer. Die auf jeden Fall sehr viel Ablehnung erfahren haben am Anfang ihrer Karriere und sich da manchmal noch dreimal hinten anstellen mussten. Und dann wurde doch Großes aus ihnen. Okay, und dann hast du erstmal Werbung gemacht und warst erfüllt.
Ja, ich war sehr erfüllt. Ich fand das natürlich toll. Ich hatte meinen ersten eigenen Job. Ich wohnte bereits allein und war sehr stolz, dass das doch geklappt hat, entgegen der mannigfaltigen Unkenrufe aus allen Richtungen. Ist ja interessant, wenn man einen Traum hat und den äußert, dann hört man ja von sehr vielen Leuten, dass das nicht klappen werde.
Okay, weil der Werber an sich irgendwie ein zwielichtiger Typ ist? Oder eher, weil deine Fähigkeiten nicht reichen?
Ja, das waren ja alles unqualifizierte Bemerkungen. Die Leute fanden, ja, das klappt eh nicht, das schaffst du nie. Das ist sehr unterstützend. Oder auch, nee, da brauchst du eine Ausbildung, was nicht stimmte. Oder da wollen alle hin, der Konkurrenzdruck ist zu groß. Und das fand ich bemerkenswert. Aber ihr habt ja alle keine Ahnung.
Aber das ist ja interessant,
ihr seid ja alle schon nicht in der Werbung, aber wisst so gut Bescheid darüber. Oh. Das fand ich.
Aber das Erstaunliche an der Stelle finde ich, schalte mich mal aus Hamburg dazu, Entschuldigung, dass du trotzdem da anscheinend ein Gefühl hattest oder wusstest, dass da geht's lang oder da geht's auch eben nicht lang. Ich erinnere das ähnlich nach dem Abitur, dass das, was mich bewegt hat, was ich gerne gemacht hätte, da wurde so drauf eingewettert von allen Seiten, dass ich dann
was
gedacht,
denn?
Tatsächlich, also ich kann es jetzt so genau rückblickend nicht sagen, aber ich habe mich für Psychologie interessiert, sehr. Das kommt jetzt heute als doppeltes Feuer zurück. Ich habe mich für Interior Design interessiert. Aber das kommt jetzt auch zurück, weil es irgendwie das ist, was ich heute jetzt über drei Ecken beides mache. Aber das, was ich damals dann gemacht habe, Modedesign im Ausland, es hat so einfach 0,0 Bedeutung oder einfach gar keine Relevanz mehr in meinem Leben. Und ich wünsche mir, ich hätte damals auf die inneren Stimmen gehört, so wie du das gemacht hast, offensichtlich, die gesagt haben, schau, da gibt es noch ein bisschen was anderes, außer Kreativität ist gleich Modedesign.
Ja, ich glaube, wir alle haben das. Also wir alle wissen, was wir toll finden und was nicht. Und wir alle hätten eigentlich auch einen gesunden Bezug dazu.
Aber du sprichst im Konjunktiv.
Wenn nicht.
Ja, natürlich spreche ich im Konjunktiv, denn dieser Bezug, der wird ja durch allerlei als Vernunft gepriesene Ängste ständig verhindert. Also was ich immer wieder höre von jungen Menschen, die eigentlich klare Ambitionen haben, ist, dass ihre Eltern ihnen sagen, jetzt mach erst mal was Richtiges.
Was Vernünftiges.
Ja, was Sicheres. Mhm. Später kannst du dann immer noch. Und das passiert ja dann eben nicht. Denn ich sage jetzt mal was, man arbeitet bei der Bank oder irgendwas. Und was hieße es dann, das zu machen, was man eigentlich machen möchte? Es hieße, diesen Job zu kündigen und sich aufzumachen in die Unsicherheit mit Null. Und das ist ja etwas, das auch mit Risiko verhaftet ist. Und das wird ja dann meist nicht gemacht. Und dieses Nichtmachen führt unweigerlich zu einer großen, großen Frustration. Also wenn man Glück hat, macht man anstelle dessen, was man eigentlich machen wollte, etwas, das noch ganz okay ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja was, das überhaupt nichts mit einem zu tun hat. Nichts.
Schon beängstigend, dass das immer noch an vielen Stellen
so ist. Ja, immer noch. Und ich höre das ständig, wirklich, wenn ich mit vor allem jüngeren Menschen darüber spreche, ist immer diese Stimme der Vernunft, mach was Sicheres, mach was Anständiges, was Vernünftiges, du kannst dann immer noch. Und dieses, du kannst dann immer noch, passiert eben eigentlich nie. Und das führt zu Frustration, zu Unzufriedenheit. Es führt dann in der weiteren Folge zu Substanzenmissbrauch und es führt vor allem, das ist eigentlich das Schlimmste, zum Verlust der Intuition. Denn die habe ich ja dann offenbar jahrzehntelang unterdrückt, um diese Situation einfach aufrechtzuerhalten.
Ja, und dann ja auch häufig physische Engpässe.
Ja, also das, das manifestiert sich ja dann irgendwie.
Irgendwie, irgendwo.
Okay. Und wenn man die Leute fragt, die da über ihren Job herziehen, ja, was hättest du denn, was würdest du denn lieber machen oder was hättest du lieber gemacht, dann kommt da immer was. Immer. Jede und jeder hat was, das sie ihn begeistert hätte. Es ist nicht so, dass da nichts ist.
Was?
Und ja, mir war immer klar, was ich gut finde und was nicht. Und glücklicherweise war es mir auch immer ziemlich egal, was der Preis ist. Das, ich fand, ich probiere es halt aus und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber dass es nicht gehen könnte, ist kein Argument, es nicht zu probieren.
Sehr schön.
Woher kommt diese, also als ich dein Buch zum ersten Mal, das Buch Trennt euch, gelesen habe, habe ich gesagt, der Thomas, der muss 100% Norddeutscher sein, weil so schwarz-weiß, so sehr Butter bei die Fische, wie wir hier oben sagen, habe ich selten Sätze gelesen und auch, ich sag mal, ein ja doch sehr ja, emotionales, nicht so einfach zu lösendes Thema hast du auf 70 Seiten so runtergebrochen, dass ich das Buch, glaube ich, noch 20 Mal danach gelesen habe, weil es einfach so gut war. Nichtsdestotrotz hast du so, der Satz, der gerade bei mir kam, war Love it, leave it, change it. Also das hast du verinnerlicht irgendwie. War das schon immer so oder woher kommt diese unfassbar nach unten und oben irgendwie anscheinend angebundene Art, Selbstsicherheit? Bist du im Wesen so oder was, woher kommt das?
Also erstmal, meine Großmutter war Preußin. Gilt das als Norddeutsch?
Okay.
Ist auf jeden Fall nicht aus München.
Ist das tauglich?
Absolut
tauglich. Also ich kannte sie leider nie, aber offenbar.
Aber mein Großvater kannte sie vielleicht, also von daher.
Und zweitens, abermals, glaube ich, wir sind eigentlich alle so.
Also, wir als Menschen.
Wir als Menschen. Mhm. Ich glaube, wir kommen unverfälscht hierher.
Und, das glaube ich auch.
Und wissen, was wir gut finden und was nicht. Wer Kinder beobachtet, die sind ja total unverstellt. Die finden was riesig oder scheiße und sagen es auch genau so.
Ja, stimmt.
Und wenn sie noch nicht sprechen können, sagen sie es trotzdem genau
so. Ja, also was wir schwarz-weiß nennen und auch entsprechend verunglimpfen, ist ja eigentlich nur einfach eine Ehrlichkeit. Ich finde es entweder gut oder nicht. Und wenn dann Menschen so herumlavieren mit ihrem Partner oder potenziellen Partner und das in 7 Dimensionen zerlegen, ohne dass was gelaufen ist, dann finde ich immer, aber was soll das? Findest du den gut? Ja oder nein? Es gibt kein Mal schauen oder ich weiß es noch nicht. Und ich sehe aber, das ist bei mir so und bei einigen anderen, aber bei vielen ist es überhaupt nicht so. Die sind, weil man ihnen halt immer wieder gesagt hat, nein, du musst das bedenken, nein, es gibt dieses Risiko, das könnte passieren. Und weil sie sich immer wieder haben davon beeindrucken lassen, wurde diese Stimme halt einfach verfälscht. Und dann ist eben dieses, ja, aber es könnte, ja, und was ist, wenn? Aber grundsätzlich glaube ich, ich habe nichts, was wir nicht alle hätten. Ich habe es mir einfach bewahrt.
Genau, also wofür andere ja ihr ganzes Leben manchmal brauchen.
Ich wollte gerade sagen, wie hast du es dir bewahrt? Also ich meine, ich bin Fische, der eine sagt das, dann schwimme ich dahin, dann sagt der andere das, dann schwimme ich wieder in die andere Richtung. Wie hast du dir das bewahrt? Mit so viel auch Einfluss von außen.
Sicher nicht ohne Irrwege. So ist es ja nicht. Ich muss mir ja meine Meinung auch immer wieder bilden, aber ich habe mir halt immer wieder mein Befinden vor Augen geführt. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlte, dann lag das eigentlich immer nur daran, dass es nicht richtig war. Und das ist ja auch die Essenz dieses Buches. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann hör auf damit. Dann ist nicht was im Argen, das du reparieren könntest. Es liegt auch nicht daran, dass du einen Fehler machst oder nicht vollkommen bist, sondern es liegt ganz simpel daran, dass du etwas machst, das du nicht tun solltest.
Ja, oder was sich eben unterm Strich nicht richtig anfühlt.
Weil, und man merkt es daran, es fühlt sich nicht richtig an. Ich werde oft gefragt, woran merke ich denn jetzt, dass ich gehen soll? Oder wie finde ich heraus, ob der Moment gekommen ist oder ob ich noch investieren soll? Und ich finde immer, ja, die Frage beantwortet sich selbst. Offenbar fühlt es sich nicht mehr richtig an, sonst würdest du dir diese Überlegungen nicht machen.
Naja, Cesar, du hast neulich gesagt, naja, gut, jeder, der das Buch zumindest in die Hand nimmt, hat sich die Frage eigentlich schon selbst beantwortet, weil es einfach schon so klar im Grunde genommen auf dem Titel draufsteht.
Na, ich weiß nicht, ob jeder, der das Buch in die Hand nimmt, tatsächlich eine Beziehung führt, die man beenden sollte.
Nein, aber ganz im Gegenteil, das ist ja Thema. Das meine ich damit. Also die Beziehung aber
die Beziehung ist sicher Thema und tatsächlich, also wenn man sich fragt, ist das hier noch richtig für mich? Natürlich muss man sich fragen, warum man sich das fragt. Es ist ja oft so, dass man an eigene Themen kommt in der Intimität, die schwierig sind und dass man das dann auf den Partner oder die Partnerin projiziert. Die Möglichkeit ist natürlich immer gegeben, aber oft ist es halt einfach so, dass diese Geschichte ihren Zweck erfüllt hat und nicht mehr weiter bestehen soll.
Und hast du das, also war das quasi das Ergebnis deiner eigenen Beziehungen oder waren das auch die Freunde um dich rum? Das ist schon ein irrsinnig mutiges Feld, wo du dich da reingeschmissen hast.
Ja, offensichtlich. Ich finde eigentlich nicht, aber offensichtlich ist es das. Also grundsätzlich hat das begonnen mit der nicht wirklich kompatiblen Beziehung meiner Eltern, die sich zusammengetan haben in sehr jungen Jahren und dann auch geheiratet haben, weil... Also ich nehme an, das war nicht der einzige Grund, aber es bestand damals das Konkubinatsverbot. Das heißt, Paare durften nicht zusammenleben, wenn sie nicht verheiratet waren. Mhm. Und die waren halt verliebt und wollten zusammenleben, also haben sie geheiratet.
Was ja schon mal eine sehr schöne Motivation ist.
Grundsätzlich sind das schöne Motivationen, aber es wurde nicht die Frage nach der Kompatibilität gestellt.
Die glaube ich früher sowieso nicht.
Ja, früher sicher wohl kaum und heute aber auch noch nicht ausreichend. Mhm. Und bis heute probieren die einander davon abzuhalten, so zu sein, wie sie nun mal sind und dazu zu bringen, so zu sein, wie man selber ist.
Oder wie man sich's wünscht.
Wie man sich's wünscht. Ja. Und das hat was Anrühriges. Also mittlerweile ist das so ein Kabarettstück, dass die wirklich, manchmal applaudiere ich auch einfach, weil es echt, es ist so einstudiert und mit diesen Finessen. Manchmal nur so ein Blick und ein Augenverdrehen, aber man merkt, die haben sich nie damit angefreundet, dass der eine so, also dass der andere halt so ist, wie er beziehungsweise sie ist und halt anders, als man es gern hätte. Und das hat in meiner Kindheit hat das zu sehr vielen Auseinandersetzungen geführt, die für mich sehr unangenehm waren. Mhm. Das ist nicht die Stimmung, in der man leben will. Und schon früh habe ich gemerkt, das ist nicht gut. Also die haben offenbar keinen Spaß miteinander. Mhm. Und das war aber in den 80er Jahren. Und damals trennte man sich nicht einfach so. Mhm. Damals gab es auch noch die Schuldfrage. Mhm. Man konnte also, es wurde die Schuldfrage geklärt bei einer Scheidung. Man sprach auch von Scheidungskindern.
Ja, klar.
Oder eine Frau, die geschieden war, das ist geschieden. Das war ein Makel. Mhm. Also die findet keinen mehr, denn sie hat ja offenbar, wollte man sie nicht mehr. Also wirklich sehr...
Sprich, die ist automatisch schuld. Mhm. Ist sie dann automatisch schuld?
Nee, aber das ist halt einfach wirklich ein Makel für eine Frau. Oder war damals ein echter Makel. Mhm. Für einen Mann war es wohl auch nicht so gut, aber wie das halt dann so ist, für die Frau wiegt das schwerer. Und also in dieser Stimmung bin ich, oder in diesem Szenario bin ich aufgewachsen. einerseits diese Eltern, die nicht gut miteinander auskamen, mhm. und andererseits diese, ich sage jetzt mal, Klammer, die trotzdem all das zusammenhielt, nicht nur bei uns, sondern generell. Also man blieb halt zusammen. Mhm. Und es gab da eine Schulfreundin von mir, und die hat mir eines Tages erklärt, dass der Mann da auf ihrem Sofa, dass das nicht ihr Vater sei, sondern der Freund ihrer Mutter.
Ja, okay. Ich bin Freund. Also das hast du erstmal gar nicht verstanden.
Nee, ich fand, was Freund? Und die hat mir dann erklärt, nee, meine Eltern haben sich scheiden lassen.
Okay, und du bist aus irgendeinem... Und völlig raus aus der Wolke.
Nee, im Gegenteil.
Du hattest die Erleuchtung.
Ich war begeistert. Das war die absolute Erleuchtung. Ich fand, was, das gibt's? Man kann das machen?
Wow.
Das ist ja fantastisch. Und bin nach Hause gegangen. Ich war da wirklich so 10 oder so. Und habe meinen Eltern erklärt, ich weiß jetzt, was ihr tun müsst.
Wow.
Ihr müsst euch scheiden lassen.
Wow.
Ich war begeistert. Das war wirklich
auch verantwortlich?
Nö. Also, das war ja deren Ding.
Naja, aber weil du dich ja schon da reingehängt hast und denen irgendwelche Ratschläge gibst. Oder war das nur Selbstschutz, damit das Ganze aufhört?
Ja, alles halt. Ich fand es unangenehm, aber ich war auch überzeugt, dass das der Weg ist, um da rauszukommen. Mhm. Und die fanden das ganz putzig von mir. Mhm. Und haben weitergemacht.
Genau.
Bis heute. Aber damals war mir schon klar, und ich denke, das war eine Mischung aus mir selbst und diesem Umstand, wenn zwei nicht miteinander auskommen, dann sollen sie es auch nicht weiter probieren. Es geht ja offenbar nicht.
Oder es könnte besser werden.
Ja. Schön, also bring mir dann mal bitte ein Beispiel. Also ich habe einfach nie...
Nein, es könnte besser werden mit dem, was du vorschlägst.
Ach so, ja, so das stimmt.
Ja, also das ist ja was du dauernd ausschließt, wenn du dich nicht trennst, obwohl es eben sich überwiegend scheiße anfühlt.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich gerade mit einer Bekannten, mit der habe ich auch schon einen Podcast aufgenommen, die Annalena Volk. Mhm. Das ist eine ganz tolle Frau, Coach und Podcasterin, und wir haben uns über den Preis des Bleibens unterhalten. Ah, man bespricht ja, wenn es um die Trennung geht, vor allem den Preis des Gehens. Mhm. Was kostet mich das? Was verliere ich alles? Worauf muss ich verzichten? Mhm. Und was ich aber alles verliere, wenn ich bleibe, nämlich mich selbst, das wird nicht beachtet. Und das war damals auch so. Also, ja, es hätte besser sein können für uns alle, aber man machte das halt damals nicht. Und das war die falsche Entscheidung. Also ich glaube, die haben da einen Fehler gemacht. Mhm. Und was ich halt oft höre im Zusammenhang mit meinem Buch ist, ja, aber heute werfen die Leute ja so schnell hin. Mhm. Und ich höre das oft, aber ich sehe es nie. Also ich kenne niemanden, bei dem ich, also kein Paar, das sich getrennt hat, von dem ich sagen müsste, es ist echt schade.
Haben es leichtfüßig.
Seid ihr da nicht dran geblieben? Noch 3 Monate und ihr hättet es geschafft.
Okay.
Keins.
Aha, okay.
Aber ich kenne ganz viele Paare, bei denen ich sagen muss, ihr habt echt zu lange gemacht. Mhm. Mit unermesslichem Schaden für euch und eure Kinder. Mhm. Das ist ja das Erstaunliche und so Betrübliche, dass man aus welchen Gründen auch immer die Kinder als irgendwie immun gegen diesen ganzen Zwist und diese schlechten Energien betrachtet. Man denkt, ja, die sind irgendwie zu klein, um zu begreifen, was hier abgeht, also macht es ihnen auch nichts aus. Und klammert die total aus in der Frage, was tun wir hier eigentlich? Mhm. Und Kinder ziehen ja ganz schlimme Lektionen aus solchen Umgebungen.
Ja.
Also man vermittelt ja auch was implizit. Mhm, also wenn du und ich eine schlechte Beziehung haben und wir haben 2 Kinder und es geht uns schlecht darin und wir können nicht darüber reden, sondern nur aggressiv, dann lernen die ja was über Nähe, über Liebe, über Ehe, aber auch über Mann, Frau, Kommunikation. Mhm. Und nichts davon ist gut. Und die nehmen das dann als Glaubenssatzsammlung in ihr Leben hinaus.
Und denken, so ist das.
Und denken, so ist das.
Und so ist das richtig.
Und, ja, und normal. Mhm. Deswegen stelle ich auch immer fest, wenn Menschen in so, die Beziehungen sind ja nie nur schlecht, sonst hört man ja wirklich auf, sondern es ist so halb schlecht und ein bisschen gut. So, ich sage jetzt mal, es ist so 51% okay. Mhm. Also gerade genug zum Bleiben, aber doch zu wenig zum Gehen. Mhm. Und wenn ich dann sage, aber du bist ja offenbar nicht glücklich, dann kommt ja doch sofort, ja, aber es gibt auch gute Zeiten. Mhm. Ich finde, ja, natürlich, aber offenbar nicht so viele. Mhm. Und dann wird reagiert, als wäre das aber das Maximum. Mhm. Als wäre mehr gar nicht möglich. Und das ist halt gelernt.
Ja. Und auch schon eben manchmal und über Generationen. Integriert.
Und ihr seht, ich kann mich aus dem Stand heraus problemlos in Rage reden, stundenlang.
Ja, gut so.
Ich finde, das Thema ist wirklich faszinierend und aber auch sehr wichtig. Ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass wir Trennung neu denken. Das ist kein Versagen, es ist kein Scheitern, es ist auch keine Schuld, sondern es ist ein gesunder, wichtiger Prozess, der nicht einfach ist, gewiss nicht. Aber es ist die bessere Alternative, zumal ich einfach wirklich überzeugt bin, man wird sich nicht am Ende des Lebens dafür danken, dass man etwas Schmerzhaftes ausgehalten hat. Es gibt keinen Lohn dafür.
Ja, und ich komme wahrscheinlich immer wieder auch auf dieses Thema Prägung. Das ist ja auch schon sehr schön beschrieben. Und das ist ja auch so irrsinnig alt, dieses, dass wir, solange dann die Existenz, also die äußere Existenz gesichert ist, dass wir dann eben alles Mögliche aushalten und denken, es ist richtig so.
Oder eben, es ist gar nicht mehr möglich. Ich kann gar nicht mehr haben als das. Es ist normal.
So,
auch dieses, ich finde, Streit ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ja für viele Leute, das gehört dazu. Und wer das nicht aushält, ist ein Schwächling.
Ah.
Habe ich sehr oft gehört. Mhm. Und Streit ist eigentlich ein entgleistes Gespräch. Mhm. Also das heißt, dass wir uns nicht mehr anders verständlich machen können.
Mhm. Aber ist es nicht auch Argumentation?
Ja, eben.
Im besten Fall.
Es ist ja auch eine Frage der Definition vor allem. Also natürlich können wir eine Meinungsverschiedenheit haben, aber das ist noch lange kein Grund, laut und beleidigend und persönlich und destruktiv zu werden. Ja. Aber auch das ist halt gelernt. Also wenn die Eltern dauernd streiten, glaubt man, dass gehöre zu einer Beziehung dazu.
Ja.
Und wenn es nicht ist, dann stimme was nicht. Das ist auch was, dieses Misstrauen gegenüber der Harmonie.
Mhm.
Wenn es dann mal friedlich ist, dann gehen viele davon aus, dass das
falsch ist.
Ja, oder dass die Leidenschaft erloschen ist oder dass irgendein Problem verschwiegen wird oder was auch immer.
Mhm. Aber die andere Variante gibt es ja auch bei den Eltern, die nicht gestritten haben, die immer alles unter den Teppich gekehrt haben.
Ja, das ist auch nicht
da
gut. Natürlich.
Denken die Kinder eben genauso, ja, nee, so geht das. Also wir machen immer schön den Teppich hoch, alles drunter und müssen dann mühsam lernen, hoffentlich in ihrer eigenen Beziehung und wenn sie eine Familie gründen, dass sie Dinge ansprechen, ohne dass es existenziell wird.
Ja, ich glaube, was man wirklich vermitteln muss, aber das muss man ja erstmal sich selbst vermitteln, ist, dass Meinungsverschiedenheiten sind normal.
Ja.
Die gibt es einfach. Die Frage ist, was machen wir damit? Also habe ich an dich als meine Partnerin den Anspruch, dass du nie von meiner Meinung abweichst.
Hm.
Das ist eine Form von Tyrannei, würde ich jetzt mal sagen. Aber das,
diese
Erwartung haben viele nun mal. Also wenn wir zusammen sind, dann heißt das, sie muss ständig alles so sehen und wollen wie ich.
Wow.
Und das ist natürlich ein Irrglaube, das wird nicht aufgehen.
Aber das ist aus welcher Zeit kommt das noch?
Ich weiß nicht, das ist, also ich will doch schon gar nicht behaupten, dass ich nie diesen Wunsch verspürt hätte.
Mhm.
Man ist ja perplex, wenn man sieht, dass man da mit einem echten Menschen zusammen ist, der halt wirklich auch eine Person ist, die eigene Bedürfnisse, Ansichten und so weiter hat. Und dass die absolute Deckungsgleichheit nicht möglich ist, muss man sich ja auch erst davon verabschieden.
Okay.
Aber die Frage ist ja, wie viel Deckungsungleichheit ist erträglich.
Genau, also wie ist die Dosierung?
Ja.
Und das ist ja ein Dauerthema.
Also wenn du und ich eine Weltreise machen,
das interessant werden?
Bestimmt.
Ja, es ist ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, das würde funktionieren. Aber selbst mit dieser Prämisse, wir würden 3-4 schlechte Abende haben.
Normal.
Normal. Es gäbe auch Umstände, die uns so herausfordern würden, dass wir überfordert werden. Das gehört dazu.
Ja.
Du willst was machen, ich will was anderes machen und dann nochmals und nochmals und dann werden die Bedürfnisse nicht erhört und dann kriegen wir eine Auseinandersetzung. All das ist normal. Mhm. Wenn wir uns aber wirklich 3-mal pro Woche fetzen, dann war das die falsche Reisebegleitung. Dann ist einfach nicht kompatibel.
Na, oder es kostet viel mehr Kraft, als es jetzt zum Beispiel Kraft oder Energie gibt.
Ja.
Das wäre für mich so die Waagschale.
Es gibt diesen unfassbar guten Spruch, der da so gut reinpasst von einem deutschen Philosophen. Der Ärger oder der Streit ist als Gewitter, nicht als Dauerregen gedacht. Er soll die Luft reinigen und nicht die Ernte verderben.
Sehr gut.
Sehr schlau.
Finde ich an der Stelle das so großartig, weil es heißt ja nicht, also Streit ist ja per se nichts Schlimmes und auch der Ärger nicht. Und,
nee, aber das finde ich eben trotzdem, ja, Entschuldigung.
Ja, wenn es zum Dauerthema wird und dann ist es eben sehr bedrohlich. Ja, lebensbedrohlich.
Ja, kann es sein. Also und wer wird schon groß in einer Familie, in der sozusagen produktiv gestritten wird.
Das ist ja meist destruktiv.
Genau.
Weil halt eben nicht darum gerungen wird, den anderen zu verstehen, sondern dass der mich versteht.
Genau.
Das ist so ein Grundfehler, der gemacht wird. Mhm. Ich will einfach verstanden werden und...
Und das durchdrücken.
Und das durchdrücken und dann bin ich aber zufrieden. Denn der Rest ist mir egal. Aber das, so funktioniert eine Beziehung nicht.
Und nach mir die Sinnflut dann.
Es funktioniert so nicht. Mhm. Wenn, dann ist man wirklich in einer Konstellation, wie man sie im Nahen Osten sieht. Mhm. Also Verständnis nur für die eigene Lage, nur für die eigenen Gefühle, gar nicht für die andere Seite. Ja. Und wenn ich mit jemandem auskommen will, dann muss ich diesen Menschen verstehen wollen. Es muss mein Wille sein. Mhm. Sonst landet man in einer wirklich doofen, ernteverhagelnden Ecke.
Ja, das stimmt. Und hast du, weil das klingt ja nach sehr viel Selbstreflexion, hast du das autodidaktisch gemacht oder hast du Hilfe gehabt? Also ich bin ein sehr großer Freund vom Hilfe annehmen, gerade in Bereichen, in denen ich mich jetzt nicht so Bombe auskenne.
Ja, also ich habe schon einige Therapien absolviert.
Ja.
Ich finde das auch gut, sich mit,
sehr gut.
Mit anderen auszutauschen, die wirklich was davon verstehen. Ist ja oft so, wenn man mit Freunden über seine Dinge spricht, dann reden die ja meist von sich selbst.
Genau, das ist ja nie objektiv.
Also sie sind nicht neutral, sondern die bringen ja dann sehr stark sich selbst ein. Also wenn ich ein Beziehungsproblem habe und das mit der Person X bespreche, die alles schönredet, dann wird die mir zum Schönreden raten.
Na klar.
Und nicht zu was anderem. Deswegen durchaus habe ich diese Hilfe in Anspruch genommen, immer wieder.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Du auch, Katinka?
Nö. Naja, gut. Also ich hatte vorhin kurz überlegt, ob ich frage, ob wir versteckte Geschwister sind bei der Elterngeschichte. Allerdings hat bei uns irgendwann eins der Kinder erfolgreich, ohne dein Buch zu kennen, das Thema promoted. Von daher, ich kenne diese innere, diese Ambivalenz zwischen Innen und Außen. Also im Außen wird etwas gelebt, was im Innen nicht der Fall ist. Und ja, das hat mich schon einige Therapiesitzungen oder wie man das auch immer nennt, gekostet, wobei ich das, das ist ja ein großartiges Investment. Also ich möchte da an keiner Stelle tauschen und kann das in jeder Hinsicht empfehlen, ja. Die Reflexion mit sich selber und das Auseinandersetzen mit den eigenen Themen und wo man herkommt, wer man ist, wo man hin möchte.
Und wie bist du mit deinen Eltern heute? Weil das finde ich ja wirklich immer sehr abgefahren, dieses, wenn wir in die eigenen Prozesse gehen und dann natürlich alles beleuchten, was so war, wie unsere Prägungen sind, dann begegnest du deinen Eltern ja mal anders als vorher.
Ja, also da gab es natürlich verschiedene Abschnitte. Mhm. Es gab den Abschnitt des Vorwurfs, es gab den Abschnitt der Distanz, es gab den Abschnitt des Wunsches, dass die jetzt mal wirklich weiterkommen.
Aber wurdest du auch von deinen Eltern dann abgelehnt oder so nach dem Motto, was machst du da?
Ja, also es gab natürlich durchaus Momente, in denen sie meine Entscheidungen nicht billigten, aber ich kann nicht sagen, dass die mich abgelehnt haben. Das stimmt nicht.
Okay.
Nee, wenn schon, dann umgekehrt.
Ja. Also auch gesund.
Ich wollte gerade sagen, ja, ist das nicht Teil in dem
ja.
auch? Also ich
ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben dann wieder damit aufhört.
Ja. Obwohl, nein, also da müssen wir jetzt nicht groß einsteigen, aber es gibt tatsächlich mal Kind, Eltern, also wobei es meistens ja einer, dann ist Kind Mutter oder Kind Vater Beziehungen, bei denen es richtiger ist, keinen Kontakt mehr zu haben.
Ja, aber das sind Extreme.
Genau.
Das sind absolute Extreme.
Ja.
Das ist, man muss sich halt einfach wirklich fragen, wie ist diese Beziehung zu gestalten, sodass sie für mich okay ist.
Genau.
Und das kann man ja immer wieder neu überdenken. Aber wie meine Therapeutin sehr gut gesagt hat, wissen Sie, es gibt keine Ex-Mutter.
Ja.
Also bei Freunden und Partnerschaften kann man sagen, das geht echt nicht mehr für mich. Mhm. Und wir haben auch keine Anknüpfungspunkte mehr. Und dann kann man sich verabschieden, aber sich von den Eltern abwenden, das heißt ja irgendwo auch sich von sich selbst abwenden. Mhm. Die sind ja so in mir. Mhm. Ich bin ja auch die irgendwo und das ist anstrengend und auch künstlich. Mhm. Eben, man muss sich halt fragen, wie kann ich mit denen umgehen, sodass ich ja immer wieder gern hingehe.
Mhm. Ja, beziehungsweise auch, entschuldige, Cesar.
Ja, nee, so.
Naja, es gibt, also ich finde den Spruch wundervoll, es gibt keine Ex-Mutter.
Das ist super, das stimmt.
Und dennoch hatten wir zum Beispiel im Gespräch mit Agneta das Thema, es gibt eben viele gute Mütter, die man sich dazu holen kann. Also der Teil, der vielleicht in einem selber nicht erfüllt ist, sich dann woanders zu suchen, wenn es den da nicht gibt. Warum auch immer, aber der dem eigenen Bedürfnis entspricht.
Genau.
Was wollt, ich hatte deine Frage eben, beziehungsweise ich bin die reingesprungen.
Nö, macht nichts. Nö. Alles gut. Okay. Wo machen wir weiter? Also ich weiß schon, wo ich noch hin will. Also war sozusagen dieses, dein Buch trennt euch, wahrscheinlich auch ein großer Teil deiner Selbst. Reflexion deiner Arbeit an dir selbst und an mit dem Aufräumen, mit dem, was war und wo du hin möchtest. Oder wo du auch schon dann warst, das weiß ich nicht genau.
Ja, das ist ja Work in Progress. Mhm. Also ich habe das Buch begonnen während einer Beziehung, die sich richtig anfühlte, sich dann gegenteilig herausstellte. Ja. Dann musste ich das Ganze weglegen. Also erst glaubte ich aus der Warte, des Angekommenen schreiben zu können, um dann zu merken, dass ich nochmals eine Runde drehen muss.
Wow, das war aber intens. Mhm.
Das war sehr intensiv, auch schwierig, enttäuschend. Ich musste das Buch auch weglegen, zeitweise, um es dann wieder hervorzunehmen und zu sagen, jetzt habe ich nochmals gesehen, was es heißt, mit jemandem wirklich zu wollen, aber auch wirklich nicht zu können. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und wie das auszuhalten ist. Also es war wirklich nochmal so eine krasse Recherche.
Wow.
und dann eine Analyse dessen, was gerade passiert, das Kapitel loslassen. Also wie lasse ich eigentlich los? Das,
ja, erzähl mal, ich hätte da Interesse.
Als ich loslassen musste, also das ist ja wirklich faszinierend, das ist eine super Metapher, aber kann einem gar niemand sagen, wie denn das genau geht.
Das ist immer, da kann man mal so auf Instagram, kommen bei mir immer so 3000 tolle Sprüche, wer loslässt, hat die Hände frei, you name it.
Klingt alles super.
Also ich habe sie alle abonniert, aber keiner sagt, okay, wie geht das einmal durch mein System durch, ja? Wie kann ich das tatsächlich fühlen, wie geht das jetzt konkret wirklich?
Wie schaffe ich das zellulär?
Wie geht das loslassen, wie geht das, wie hast du das ausgehalten, wie hast du dich ausgehalten?
Ja, gar nicht, natürlich. Mhm. Das ist ja echt wirklich schwierig. Also man hat sich getrennt und die Beziehung ist ja nicht weg. Deswegen. Also der Mensch ist noch da, die Gefühle sind noch da.
Die Erinnerungen
sind sehr frisch. Mhm. Und man weiß, die Wege gehen jetzt auseinander und das ist sehr schmerzhaft. Und man weiß auch, dass das Anhaften jetzt wirklich nicht hilft. Auch eine Metapher. Und dann stößt man halt eben auf dieses Loslassen. Das ist auch, was dann einem alle sagen. Und dann geht man aus der Bar nach Hause und sitzt dann da und fragt sich, aber wie mache ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt genau tun? Bitte schön. Und das kann einem ja echt keiner sagen. Und ich saß da mit diesem halbfertigen Buch und dieser ganz fertigen Beziehung.
Wahnsinn.
Und habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt nun? Und habe Dinge ausprobiert und Dinge auch beschlossen. Also ich habe beschlossen, ich gehe jetzt nicht mehr auf ihr Instagram. Mhm.
Also Selbstschutz.
Ja, das war ein Punkt. Und dann aber auch eben, man will ja da diesen Menschen dann zurück, um diesen Trennungsschmerz loszuwerden.
Mhm. Nicht zu fühlen?
Aber man will das nicht
fühlen. Ja, keiner will Schmerz.
Es sind
schreckliche
Gefühle, es ist nicht schön.
Ja, es tut alles weh.
Man fühlt sich unattraktiv.
Das finde ich noch das kleinste Problem. Das finde ich noch das kleinste Problem.
Ja.
Aber eins davon,
ich hätte auch noch weiter gesprochen, aber ja, wir brauchen nicht drauf einzugehen. Ja, es ist das kleinste Problem.
Ja.
Was mir natürlich auch geholfen hat, ist wirklich eine Liste zu machen, warum hast du diese Beziehung beendet? Das ist unglaublich wichtig. Mhm. Das vergisst man so schnell.
Und ich mache mir kurz ein paar Stichpunkte nebenbei.
Ja, es steht sonst in meinem Buch. Du hast vorhin gesagt, diese 70 Seiten, es hätte eigentlich 120. Hast du sie je fertig gelesen?
Ich habe das Buch mehrfach fertig gelesen, tatsächlich.
Okay.
Und ich erinnere so ein paar
was? Katinka, es ist länger, als du sagst. Das ist das Problem.
Ach so, nein, okay.
Aber wir wollen jetzt nicht an Zahlen festhalten.
Das war jetzt tatsächlich grob geschätzt, also 120 Seiten. Es fühlte sich an wie 70 Seiten, weil es so schnell ging. Und ich erinnere, dass du eine ganze Liste von Sachen gegeben hast. Ich kriege sie nicht alle zusammen, aber du wirst es sicherlich tun können.
Ja, ich ergänzen. Doch auch nicht mehr.
Wenn sie saufen, wenn sie saufen wollen, saufen sie. Wenn sie feiern wollen, feiern sie.
Nächstes,
wenn sie whatever helps. So und
es gibt diesen amerikanischen Coach, was auch immer, Chuck Spezzano heißt der.
Ja.
Den finde ich echt gut. Der hat diesen Begriff des Gefühleverbrennens hat er geprägt. Mhm. Also er sagt, wenn du selbstmitleidig bist, dann sei komplett selbstmitleidig.
Also versinke da drin. Das kann ich wiederum.
Versinke darin, bis wirklich nichts mehr da ist. Und wenn du dich bemitleidest und es dir wehtut und diesen Menschen vermisst, dann man glaubt ja, man dürfe das nicht.
Mhm.
Es sei falsch oder kindisch oder schwach oder was
auch immer. Ich glaube aber eher, dass man denkt, man schafft es dann nicht mehr raus. Also sich so tief reinzugeben in den Schmerz, da denkst du eben, du stirbst.
Ja, es ist tatsächlich ja existenziell.
Absolut.
Also die Gefühle sind so stark, dass man echt glaubt, daran sterben zu müssen.
Und witzigerweise an freudvollen Gefühlen haben wir ja nie Angst zu sterben.
Nee. Und die hätten einfach gern mehr.
Scheiße.
Aber dieses Verbrennen von Gefühlen, das fand ich auch gut und hat wirklich einfach ganz simpel dieses richtige Atmen. Das ist mir in jener Zeit wirklich so bewusst geworden, dass dieses flache Brustatmen, dass das den Geist eigentlich nur anfeuert. Und
in die falsche Richtung.
Ja, in die falsche Richtung. Mhm. Und das ruhiges Atmen einen beruhigt. Und ja. Das musste ich halt immer wieder machen. Mhm. Immer wieder von Neuem. Und auch dieses Stopp sagen, das finde ich so stark. Mhm. Das ist, der Verstand ist ja so wie so ein Pony.
Genau.
Ein kleines.
Ja.
Das ist einfach durch alle Rosenbeete rennt.
Genau.
Und nicht unterscheidet. Und das muss man echt zügeln. Und wenn man wiederfindet, ich hätte sie gern zurück, wir hatten es doch so schön, dann muss man sagen, Stopp. Mhm. Und wenn man 50 Mal hintereinander Stopp sagen muss, bis es wirkt, dann muss man das halt tun. Aber es wirkt dann irgendwann. Irgendwann hört es dann halt echt auf.
Irgendwann hört man sich dann selbst oder nimmt sich ernst. Und das ist jetzt echt zauberhaft, weil unsere gemeinsame Freundin Sonja, die wir auch schon im Podcast hatten, die hat genau das gestern gepostet und von sich selbst erzählt, dass sie schon morgens irgendwie innerlich abgeschweift ist. Und sie hat dann nicht von dem Pony gesprochen, sondern von ihrem Geist als Welpe.
Ja,
Und dass man dem wirklich immer wieder gut sagen muss, stopp, hier ist die Ampel, ja? Du setzt dich jetzt hier hin.
Das muss man genau so machen mit sich selbst. Denn wenn man einfach seinem Geist freien Lauf lässt und gebannt zuhört, was er als nächstes rumplappert, dann ist man komplett ausgeliefert.
Ja.
Und der fabriziert ja nicht je länger, je klügere Dinge.
Nee, leider genau andersrum.
Sondern er hat einen stark repetitiven Charakter, ist eigentlich immer das Gleiche. Und es ist echt nicht zu gebrauchen.
Ja.
Sondern es sind ja nur so Verzweiflungsfetzen, die sich halt schlecht anfühlen. Das ist auch sowas. Schlechte Gefühle sind das Resultat von schlechten Gedanken.
Mhm.
Also schlechtes, falsches Denken führt zu schlechten Gefühlen.
Ja.
Das ist das Thema Reframing.
Mhm.
Das habe ich da auch gelernt. Ich bin dieser Frau sehr, sehr dankbar für alles, was sie mir da mitgegeben hat in diesen Wochen und Monaten jener Trennung. Das war unglaublich wertvoll.
Was du lernen durftest.
Ja, was ich begriffen habe über mich und über das Thema Zusammensein und auch über das Thema nicht mehr Zusammensein.
Mhm.
Also tatsächlich als Zustand, nicht mehr Zusammensein mit jemandem.
Mhm.
Wie Nichtraucher sein, das ist ja der weitaus herausforderndere Teil als nicht mehr Raucher sein.
Ja.
Da muss man ja neue Dinge aushalten.
Ja, sehr schön.
Ich glaube, ich würde jetzt...
Ja, hast du noch?
Ja, sehr. Stimme aus Hamburg. tatsächlich musste ich vorhin, als du von deiner Freundin, dem Coach, erzählt hast und wir noch so sehr in dem Buch waren, an den Spruch denken, heute ziehe ich die Sprüche raus, es gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen im Verlieren, im Ende ein Neuanfang. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen... Tatsächlich, dieses Thema Trennung ist immer so final, es ist so endgültig und es geht aber weiter. Also da kommt ja möglich, da gehen ja, so wie du das gerade beschrieben hast, es fühlte sich an wie der Abgrund und danach kommt nichts. Und es geht aber auf und es gibt ein unendliches Meer an Möglichkeiten.
Es ist immer besser nachher. Also,
ja, klar.
Man sieht es ja auch daran, dass fast alle Trennungen bleiben Trennungen. Das heißt ja, dass man sieht, es ist besser so jetzt.
Mhm.
Man stellt nicht den vorherigen Zustand wieder her, sondern man lässt das so.
Mhm.
Das tut man, weil es halt nun mal besser ist.
Mhm.
Ich mache kleinen Cut hier.
Ja.
Ich sollte ungefähr in 20 Minuten gegangen sein.
Okay,
das
perfekt.
Das passt ideal. Ich bin jetzt schon schockverliebt und kündige mich jetzt schon für den nächsten Zürich-Besuch auf einen Kaffee an.
Oh, danke. Ja, sehr gerne.
Aber
dann hängen wir hier wieder ein.
Aber wir haben noch 20 Minuten.
Nee, das lassen wir auch drin.
Kosten
wir
auch noch schnell aus. Denn tatsächlich bist du ja nicht Autor eines Babys, eines Buches geblieben, sondern du hast auch noch ein anderes Buch hinterher geschoben. Cisa, du hast es schon verschlungen.
Ja, mehrere.
Mehrere, aber eins, was wir noch insbesondere gerade, dein letztes erschienenes.
Genau, weil das habe ich mir gestern im Zug reingefahren und habe natürlich gedacht, das mache ich jetzt so nebenbei und ich war wirklich so hooked. Vor allem gegen Ende macht es ja einfach eine Wahnsinnsschleife. Und das Buch heißt Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Und es geht um Antisemitismus und Vorurteile. Und wir kommen auch eben zu dem, was wir jetzt schon, schon hin und her geworfen und gefühlt haben, an Prägungen und so weiter. Wie bist du denn, wie kam das, der Titel oder das Buch überhaupt zu dir? Also so wie das andere Thema ja irgendwas sehr mit dir zu tun hat. Was ist jetzt an dem aktuellen deins, dass das jetzt in so ein Buch wollte?
Ja, die Frage ist eigentlich eher, warum ging es erst jetzt? Also die Frage, was soll ein Mann und außer bitte jüdisch sein, die ist nicht neu. Mhm. Also das ist eins von den vielen Dingen, die ich so gehört habe. Mhm. Du bist jüdisch, habe ich mir schon gedacht, du hast so eine Nase. Und dann stimmt es ja noch nicht mal. Ich hab nicht das diese Klischee-Nase. Ja. Das ist doppelt stimmt. Doof. Mhm. Das höre ich ja seit Jahrzehnten.
Mhm. Wahnsinn.
Mehreren. Und das stört und verletzt und ärgert mich auch seit Jahrzehnten. Mhm. Und das in einem Ausmaß, dass es mir bis anhin verunmöglicht hat, nüchtern und versöhnlich und konstruktiv darüber zu reden. Mhm. Es war zu mühsam, zu nervig. Der Widerstand war auch immer sehr groß. Und die Leute, die so reden, wollen dann nicht hören, dass sie Mist erzählen. Mhm. Und ich hatte mehrere Versuche unternommen, sowas zu schreiben. Das glaub mir einfach nicht. Mhm. Es wurde vorwurfsvoll. Und das Schwierige daran ist ja, der Vorwurf ist ja berechtigt.
Eben. Mhm.
Also
sehr.
Das, was ich da sage, mit dem habe ich recht. Und das hilft ja nicht.
Weiß ich nicht.
Nee, das hilft überhaupt nicht, weil man dann in Fahrt kommt.
Aber das hilft doch auch.
Ja, schon. Aber das hilft der Diskussion nicht. Also wenn ich im Recht bin und dann darauf rumreite, dann hilft das der Beziehung nicht, denn ich glaube nicht, dass etwas passiert beim Gegenüber, wenn ich das Gegenüber ins Unrecht versetze.
Na gut, genau, das hatten wir auch vorhin. Ne?
Das scheint mir sehr wichtig. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Mhm, das stimmt.
Man muss einen anderen Dreh finden und ich habe halt so lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Mhm. Nämlich zu sagen, schau, ich bin dir nicht böse, dass du so redest, ich bin dir auch nicht böse, dass du dich verteidigst. Es fühlt sich für uns alle schlecht an, wenn wir nicht im Recht sind. Mhm. Ich werde dir erst böse, wenn du mir nicht zuhörst. Mhm. Das ist natürlich ziemlich elaboriert, denn bis anhin war ich ja wegen all dieser Dinge sehr böse.
Mhm. Okay.
Wie gesagt, zu Recht. Es ist richtig, das nicht gut zu finden. Es ist begründet, verletzt zu sein.
Ja.
Aber dort hört es nicht auf. Das ist erst der Anfang. Und diese Einsicht, für die habe ich jetzt halt etwas länger gebraucht.
Ja, aber also ich war wirklich so berührt, weil du ja am Anfang fast nur Fragen stellst. Und so diese Herangehensweise fand ich irgendwie total besonders. Also nicht irgendwie Fakten und hehehe. Und nach so ein paar Seiten habe ich gedacht, ja, scheiße. Stimmt total. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der Ausdruck dann heißt. Also es gibt die, wie nanntest du die, eher aggressiven Antisemiten?
Ja, die Gewalttätigen.
Ja, genau. So.
Und so belangt, wenn ich das. Die Gewaltlosen, das ist meine Unterscheidung.
Genau, aber das fand ich schon echt sehr, sehr erhellend.
Das heißt nicht, dass das so ist oder das jetzt alle so sehen müssen, aber so glaube ich, ist eine interessante Trennungslinie gezogen, weil halt eben viele, die nicht gewalttätig sind, glauben, sie seien in der Folge zwingend nicht antisemitisch.
Ja.
Die glauben, ein Antisemit, der hat eine Glatze, der brüllt rum, der schießt auf Synagogentüren. Mhm. Und wer das nicht tut, ist keiner.
Mhm.
Und das ist natürlich eine falsche Schlussfolgerung.
Genau. Und das sind also diese nicht-revolutionären Antisemiten sind natürlich auch die, die du wahrscheinlich dein Leben lang um dich rum hattest.
Ja, klar. Ich hatte gebildete, nette Leute um mich rum, keine Neonazis.
Mhm.
Die redeten aber wie welche.
Ja,
Das ist ja dieses Paradoxon.
Ja.
Leute, die gegen Nazis sind und wie Nazis reden. Die sagen, ja, die Juden sind und zu viel Macht auf den Finanzmärkten und alle geizig.
Das also ist, ein Pauschalurteil ja, folgt ja eigentlich dem nächsten. Ne?
Das ist Nazisprache.
Ja. Aber war das nicht sogar auch schon vorher? Also die haben es natürlich auf die Spitze getrieben. Aber
ja, also das ist natürlich etwas plakativ von mir. Natürlich gab es das schon vorher, aber das ist ja der Punkt. Die Menschen sind gegen Nazis, sie sind gegen Neonazis, sie finden den Holocaust schrecklich. Repetieren aber all diese Parolen.
Und zwar ja fast unbewusst.
Weil sie überzeugt sind, es stimme. Das ist ja das Interessante. Viele Menschen glauben, die Juden seien geschäftstüchtig von Geburt
per
an.
Se.
Per se. Jude gleich geschäftstüchtig. Überhaupt diese Eigenschaft jüdisch wird mit anderen Eigenschaften gleichgesetzt. Und das ist antisemitisches Denken. Wenn ich dem Individuum die Individualität abspreche aufgrund meines Bildes des Kollektivs.
Aber das hat eben immer was negativ eingefärbtes.
Meist.
So, das ist einfach das Traurige, weil das ist ja eigentlich eine totale Qualität, als Mensch gut mit Geld umzugehen.
Ja, schon. Hier wird es natürlich neidvoll oder auch angstvoll zum Ausdruck gebracht. Aber das ist eben, wenn ich mit dir rede und sage, ja, ihr Frauen seid halt.
Ja, genau das Gleiche.
In dem Moment interessiere ich mich nicht mehr für dich, sondern für mein Frauenbild.
Ja, genau.
Und das ist etwas, das habe ich natürlich hundertfach erlebt. Wohlgemerkt, wie gesagt, von Leuten, die sich im linken Spektrum verorteten, die gegen Rechtsextreme sind, die sich im urbanen, liberalen, progressiven Umfeld bewegen und auch sich selbst dahin stellen, links wählen und. Wirklich, viele haben studiert, fast alle haben eine Matur. Und so viele davon haben antisemitisches Gedankengut.
Ja.
Ist eine Tatsache.
Ist leider echt eine Tatsache, das stimmt. Also, oder ich sehe es mir jetzt nach dem Buch nochmal wieder ganz anders. Ich sehe mich vor allen Dingen auch ganz anders, aber da kann ich ja nur von lernen oder eben deutlich mehr noch mit mir da.
Was ist anders? Wie siehst du dich anders?
Naja, ich habe einerseits, also zumindest was jetzt den jüdischen Glauben angeht, da schon seit vielen Jahren sehr hohes Interesse, was ich jetzt nicht von zu Hause mitbekommen habe. Also ich war vor ein paar Jahren in Israel auch, weil mein Sohn das vorschlug, damals so in der Pubertät, sagte Mama, fährst du mit mir nach Israel? Und da habe ich erstmal so, ja, klar. Hatte aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich schäme mich für so irrsinnig viele Sachen. Und würde heute sagen, also zum Beispiel, wie wichtig das für jede deutsche Familie ist, wenn die Kinder so und so alt sind, sich einmal nach Israel zu begeben und nach Yad Vashem zu gehen. Das war einer der bedeutendsten Tage, würde ich sagen, in meinem Leben. Und ich war null vorbereitet. Und wir waren eigentlich beide, wir sind da rausgekommen und wir waren eigentlich beide krank. Wir haben dann die Tage nur noch versucht, irgendwie zu überstehen. So, und dann hat es irgendwie erst angefangen, in mir zu arbeiten. Das ging dann noch über ein paar Jahre. Ich will jetzt nicht pausenlos über mich reden. Aber also, was würdest du denn heute den Eltern mitgeben, dass das nicht, dass es nicht so wird, wie du es im Buch schilderst, dass eben Antisemitismus, auch wenn er dann nicht revolutionär ist, eigentlich an jedem Küchentisch stattfindet oder an jeder Haltestelle oder in jeder Bar.
Ja, halt mal über die Dinge nachdenken, die man so von sich gibt. Sich fragen, was weiß ich eigentlich wirklich?
Was stimmt?
Was ist wirklich wahr?
Weil ich denke ja, dass ich es weiß. So, ja, weil es mir vorher vorgebetet wurde oder weil es eben normal war.
Eine totale Selbstüberschätzung. Also viele der Dinge, die wir zu wissen glauben, wissen wir nicht wirklich, sondern wir glauben sie einfach oder wir haben sie gehört oder wir sind überzeugt davon. Wir stellen uns vor, dass es so sein muss. oder wir machen aufgrund unserer Erfahrungen gewisse Bilder, aber das ist alles wahnsinnig komplex und jede Gruppierungsbeschreibung funktioniert eigentlich nicht. Also wenn ich etwas über die Frauen sage, dann kann ich eigentlich gleich aufhören zu reden. Es wird nicht stimmen. Es gibt gewisse Tendenzen, die man natürlich beobachten kann, aber es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, in denen das dann widerlegt ist. Es gibt für mich, was ich immer wieder feststelle, einen Unterschied zwischen der deutschen und der Schweizer Mentalität.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, es ist vor allem eine sprachliche Frage. Wie spricht man miteinander? Aber also ich habe oft festgestellt, dass Schweizer Frauen eher darauf bedacht sind, wie sie wirken und ihre Freude an einem Mann eher für sich behalten, weil es peinlich werden könnte. Und deutsche Frauen, denen ist das in der Tendenz eher egal.
Die schwören direkt die Liebe im Podcast-Aufnahme.
Nee, das ist so unverstellt. Die sagen, ich finde dich gut, mach was draus.
Ja.
Gut. Und Schweizerinnen, viele Schweizerinnen haben halt wirklich, oh nein, der darf das doch nicht wissen.
Die sind so erzogen auch, oder?
Ich weiß es nicht, was sie dazu bewegt. Ich kann nur sagen, das ist meine persönliche Beobachtung. Man wird problemlos Schweizerinnen finden, die genauso sind, wie ich jetzt deutsche Frauen porträtiert habe. Mhm. Und man wird in Deutschland Frauen finden, die sich wie Schweizerinnen verhalten. Also es gibt sicher Tendenzen, es gibt Mentalitätsunterschiede, aber Pauschalurteile sind, würde ich jetzt mal sagen, in fast allen Fällen untauglich, weil subjektiv und die Komplexität verneinend, die halt einfach nun mal besteht. Mhm. Ich kann nichts über die Schweiz sagen, die ist so vielfältig, ja, mit allem Möglichen, dieses extrem ländliche, dieses extrem kosmopolitische, dieses wahnsinnig eingeschränkte, dieses offene auch, ist alles da. Und wer bin ich denn jetzt, um was zu sagen? Und mit den Juden, in Anführungszeichen, ist es ja auch so. Also ich frage halt immer, ja, wie viele kennen Sie denn?
Ja.
Die meisten kennen keinen. Ja. Und da müsste man ja merken, ich kann doch eigentlich dann gar nichts sagen über die. Ich weiß ja nichts über die. Und dieses ich weiß nichts über scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, gerade auch im Umgang mit Kindern. Es gibt Dinge, die ich weiß, und dann gibt es sehr vieles, das ich nicht weiß. Ich sage meinem Sohn oft, ich weiß es nicht. Wir müssen im Internet nachschauen.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie gehst du da an der Stelle mit deinem Sohn um? Wahrscheinlich genauso dieses, ja, dann fragen wir halt.
Ja, und er hat auch schon Dinge aus der Schule nach Hause gebracht. Also eher harmlose Dinge, sage ich jetzt mal. Aber auch Pauschalisierungen und Behauptungen, zu denen ich gesagt habe, das weißt du nicht. Du hast das gehört von dem oder der, aber die weiß es auch nicht. Das ist etwas, das du nicht weißt.
Ja gut,
und darum darfst du es nicht
ein
weitererzählen.
Zustand, den muss man auch erstmal aushalten können, finde ich.
Ja, das ist
zuzulassen, dass du es nicht weißt.
Ja? Also, dass man etwas nicht weiß und nicht kann.
Ganz schlimm.
Ja.
Das ist nicht schön fürs Ego.
Nein, das ist nicht schön. Und vielleicht
das ist echt nicht so toll.
Darf ich an der Stelle den Bogen machen, nicht, dass ich in das wunderbare Gespräch reingrätschen will. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass du um 17:30 gegangen sein musst. Bereits?
Ja, eigentlich schon jetzt,
aber
die Person, die mich erwartet, wird ein paar Minuten.
Okay. So, nichtsdestotrotz ist das.
Ich schlage vor, wir machen einfach eine zweite Runde.
Das wäre jetzt mein Vorschlag tatsächlich gewesen, weil, also auch von meiner Seite großes Eingeständnis für viele Lücken, das auch ein sehr, wenn ich das jetzt so feststelle, sehr schambesetztes Thema tatsächlich. Ich kenne mich zu wenig aus mit dem Buch, was du zuletzt geschrieben hast, mit der Thematik. Habe da ein bisschen Nachholbedarf und bin aber sehr interessiert, da nochmal einzutauchen. Ich finde aber tatsächlich, in mir schwingt auch immer noch der erste Teil so brachial nach. würde ich gerne eine zweite Folge tatsächlich hinterher schieben. Und Caesar, vielleicht machen wir es so, entweder wir kommen zusammen oder Caesar, du bist in Hamburg, ich bin in Zürich, wir schauen mal, wie es dann fließt.
Genau, das kriegen wir auf jeden Fall organisiert. Das ging ja auch in Corona alles super.
Ja.
Ist jetzt fertig? Also so meinte ich es ja auch nicht. Das ist mir jetzt unangenehm.
Nein, gar nicht.
Was ist dir unangenehm?
Nein, du kannst jetzt erstmal. Nein, du musst gar nicht gehen. Wir räuchern erstmal. Also ich würde trotzdem einmal noch so einen kleinen Abschluss finden. So, weil wir haben echt so viel angerissen.
Ja.
Und auch so irgendwie eingestiegen und.
Also was ich vielleicht noch anfügen möchte, du hast nach den Eltern gefragt, wie die mit ihren Kindern sprechen sollen. Und das knüpft an die erste Diskussion, wie wirkt denn eine schlechte Beziehung auf Kinder? Mhm. Ich glaube, wir unterschätzen enorm, was unsere Sätze und unsere Taten anrichten in unseren Kindern, positiv wie negativ. Mhm. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, die einen schlechten Selbstwert haben und sie danach fragt, woher kommt denn das? Dann kommt meist so ein bis zwei verheerende Sätze aus der Kindheit. Mhm. Also es reicht offenbar, wenn ein Vater seinem Sohn sagt, bist doch einfach dumm. Mhm.
Oder so eine Mathelehrerin, die sagt, du, Zahlen sind nichts für dich.
Ja, das ist dann schon weniger verheerend. Auch verheerend, auch nicht gut, aber wenn ich meinem Sohn sage, du bist einfach zu dumm für das, dann habe ich eigentlich seinen Selbstwert halbiert mit diesen Worten.
Mindestens.
Und ich glaube, nein, ich bin absolut überzeugt, dass dieses Bewusstsein einfach viel zu gering ist. Mhm. Kann man sehr gut in der IKEA beobachten, wie die Leute mit ihren Kindern reden.
Wieso ausgerechnet da?
Ja, weil das scheint irgendwie ein emotional verdichteter Ort zu sein. Okay. Man muss dahin, will aber eigentlich gar nicht, glaubt, man müsse als Familie dahin.
Oh.
Und dann ist, man merkt, die Leute sind so angespannt. Und da war mal diese Familie und der Sohn hat irgendwas gesagt. Irgendwas passte ihm nicht. Und da hat der Vater sich umgedreht und gesagt, was wollt jetzt das Arschloch wieder?
Oha. Puh, das kann ich ja schon kaum aushalten.
Der Kleine war 4.
Oh Gott.
Der Vater war offenbar am Limit. Mhm. Mhm. Aber man sollte halt schon weit vorher merken, dass man jetzt ins Limit gerät und es nicht so weit kommen lassen, dass man so zu seinen Eltern, zu seinen Kindern spricht, als Elternteil. Es gab auch die Szene, da suchten die Eltern einen Teppich aus und das Mädchen wollte nach Hause, die wollte nicht da sein. Mhm. Kann man verstehen. Mhm. Da hat sich die Mutter vor die Kleine gestellt und gesagt, du bist eine Belästigung.
Oh Gott. Oh,
und sie hat mich dann so angeschaut, im Sinne von, tu was.
Oh Gott.
Also ich war wirklich am Ende. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun soll. Das hat mir so leid getan, dieses Kind mit diesen unfähigen Idioten.
Überforderten.
Und das wird die jedoch jetzt mitnehmen, dass sie eine Belästigung ist. Dass sie
Weil sie gesagt hat, sie möchte da nicht sein.
Ja.
Und das ja dann pauschal.
Ich glaube, dass der Grund völlig irrelevant ist, sondern das ist jetzt ihre Überzeugung, ich bin zu viel. Mhm. Und das haben viele Menschen. Ja. Ich bin nicht liebenswert, ich bin zu viel, ich muss mich zurücknehmen, ich darf Gefühle nicht zeigen, all diese Dinge. Und so kommen die ja nicht zur Welt, sondern die kommen in eine Welt, in der so mit ihnen umgegangen wird. Dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Kinder haben.
Mhm. Schön. Ich würde jetzt einmal den Salbei anmachen. Bist du da noch dabei? Ich weiß nicht, ob du das unser Ritual kennst. Der
Ritual, bring it on. Ja. Es war ganz toll mit euch. Ich freue mich echt, wenn wir uns wieder sprechen.
Ja, nichts leichter als das.
Sehr, sehr gerne.
Also, eins unserer Rituale ist, dass wir den Salbei anzünden. Das ist ja ein altes schamanisches Ritual. Und da geben wir die. Also du kannst was befeuern, ich mache schön Schmeckern, oder egal. Kannst was hier lassen oder was loslassen.
Ja, also.
Und kannst aber auch was befeuern.
befeuern. Also ich fand es ganz toll, wie wir miteinander gesprochen haben. Deswegen gibt es hier überhaupt nichts, das ich da lassen will. Im Gegenteil, ich nehme mit.
Schön, ja.
Die Art, miteinander umzugehen, die nehme ich mit.
Okay, wie schön, danke.
Was machen wir jetzt mit der armen Katinka? Die können wir so nicht anlassen.
Die hat zu Hause das Gleiche.
Die hat das Gleiche, natürlich. Sehr
das
gut.
Geht ja telepathisch.
Daran habe ich gar nicht gedacht.
Und
wir
machen einfach doppelt aufs nächste Mal. Schon jetzt.
Ja.
Ich freue mich sehr auf den, auf den Tiefgang und dann die physische Begegnung hoffentlich.
Ja, das machen wir.
Genau.
Danke.
Sehr gerne, Thomas Mayer. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.